Okay, Leute, kurzer Real Talk. Ich habe meinen Stromanbieter gewechselt und zwar zu unserem heutigen Werbepartner O-Strom. Und das war ehrlich gesagt eine der einfachsten und sinnvollsten Entscheidungen seit langem. O-Strom ist ein Berliner Startup, das den Energiemarkt gerade mal so richtig durchrüttelt. 100% digital, 100% erneuerbar und das Ganze ohne Papierkram oder Knebelverträge. Das Spannende ist der Simply Dynamic Tarif. Das heißt, der Strompreis ändert sich stündlich an der Börse, so wie wir es natürlich kennen, je nachdem, wie teuer er am Markt gerade ist. Klingt erstmal wild, aber als Börsianer finden wir das natürlich mega smart, vor allem mit einem Smart Meter. Du siehst nämlich genau in der App, wann der Strom am günstigsten ist, zum Beispiel nachts oder wenn viel Wind weht. Und dann kannst du gezielt günstiger Strom verbrauchen. Das Ergebnis, du kannst bis zu 35% sparen. Und keine Sorge, vor Preissprüngen bist du mit dem O-Strom Price Cap abgesichert, also kein böses Erwachen. Ich bin selbst Kunde, ich nutze es und mit dem Code AKTIENBUDDY oder über den Link in den Shownotes bekommst du bis zu 100 € Wallet-Guthaben geschenkt. Das kannst du direkt auf deine Stromrechnung anrechnen lassen oder im O-Strom-Store ausgeben. Also, draufklicken, anmelden und sparen. Den Link gibt es in den Shownotes und dabei machst du sogar noch etwas Gutes für die Umwelt. Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 292, lieber Philipp. Heute melden wir uns zurück nach einer Woche Pause und haben direkt einen Depot-Roast dabei. Philipp, ich bin schon ganz gespannt.
Ich freue mich auch auf jeden Fall, Marcel. Wir haben tolle Themen. Ich muss mich entschuldigen für letzte Woche Abwesenheit. Das war das, womit ich geglänzt habe. Ich war in Österreich und somit konnten wir es einfach nicht aufnehmen, weil ich beruflich doch sehr eingebunden war. Marcel, nichtsdestotrotz haben wir tolle, tolle Themen heute mit dabei. Und für alle, die uns bei Spotify oder bei iTunes oder auf einem anderen Podcast-Player hören, schaut mal in die Shownotes, da gibt es auch den Link zu unserem YouTube-Video. Und da gibt es nämlich heute mal einen richtigen Knaller, ja. Wir haben ja unsere Excel, die könnt ihr euch alle anschauen auf modernvalueinvesting.de. Und Marcel, ich möchte ja, dass wir so transparent oder wir wollen das und messbar wie möglich sind. Deswegen werden wir jetzt, auch wenn wir Aktien besprechen oder Themen raussuchen, dann auch direkt unsere wirkliche Meinung dazu abgeben. Also das haben wir ja in der Vergangenheit auch gemacht. Und das dann auch tracken. Ja, also wir machen uns jetzt messbar. Und die Frage, die wir uns stellen beim Buy, Hold oder Sell, Marcel, ist dann tatsächlich, oder ob es kein Kauf ist, ist dann tatsächlich auch, ob die Aktie den Markt schlagen kann. Also können wir Alpha wirklich damit erzeugen? Man könnte jetzt Beispiel sagen, Warta, mega geil, buy and hold immer machen, aber ob sie den Markt schlagen, da würden wir natürlich beide sagen, nein, können sie nicht. Apropos Warta, Marcel, ich war heute einkaufen in so einem Ramschladen und da gab es 30 Warta-Batterien zum Preis von 4,99. Und jetzt frage ich mich aber, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt, ja, wie ist denn das dann mit der Garantie? Wer garantiert mir denn, dass das dann noch abgewickelt wird? Aber ich habe noch andere tolle Themen mit dabei. Heute, Marcel, möchte ich mit dir über Luxus sprechen. Dann haben wir eine Frage aus der Community bekommen, nämlich von einem Unternehmen. Oder Mike hat gefragt, was wir von einem Unternehmen halten. Und Marcel, du hast es ja schon gelesen. Kennst du dieses Unternehmen? Ich habe davon noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Überrascht mich.
Und das ist immer das Schöne. Wir haben einen Ten-Bagger der Woche mit dabei. Tops und Flops haben wir auch mit dabei und ja, dann haben wir den Depot-Roast, auch von jemand, der noch nicht so lange bei uns in der Community mit dabei ist und wenn auch du, lieber Zuschauer oder liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt neu bist, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und wenn du möchtest, komm auch in unsere WhatsApp-Gruppe. Wir haben einen Werbepartner heute mit dabei oder sogar zwei. Einen werden wir live testen, nämlich die XTBX Station. Wenn man sich dort anmeldet, über den Link in den Shownotes, Marcel, dann gibt es ja auch sogar einen Monat kostenlos unsere WhatsApp-Gruppe. Also einfach anmelden, Screenshot machen, uns schicken, info@modernvalueinvesting.de oder auch auf Instagram. Dann kommt ihr natürlich sofort mit da rein. Wer Bock hat, uns einen Kaffee im Monat auszugeben, nämlich für 4 €, der findet den Link dazu auch in den Shownotes. Und Marcel, wir haben heute noch einen Werbepartner, wo ich selber Kunde bin, nämlich O-Strom. Ja, der Stromanbieter, der Werbespot kommt gleich. Und jetzt habe ich noch, bevor der Werbespot, eine kurze Frage an dich, Marcel. Warum müssen denn die Leute dranbleiben, trotz des Werbespots?
Ja, eine schöne Frage, lieber Philipp. Erwarten die Leute meinerseits noch das Thema Visa und Mastercard und ob das vielleicht eine Gefahr darstellt, dass Stablecoins immer populärer werden? Darüber möchte ich mit dir sprechen. Außerdem gibt es IPOs, die einfach spannend sind und da haben wir doch recht viele jetzt gesehen zuletzt, sowie eben schon von dir genannten Tenbacker, den ich mitgebracht habe und würde ich sagen, legen wir los. Ja, lieber Philipp, wie ich gerade eben schon gesagt, Visa oder Mastercard, beide scheinen jetzt hier so ein bisschen ins Straucheln zu geraten, zumindest wenn man den Medien und auch den ersten Ängsten glaubt, wenn man das Thema Stablecoins ja mit heranzieht. Philipp, wir hatten vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, als Circle an die Börse gegangen ist. Wir waren, glaube ich, gerade live dabei, als das passierte. Also wir haben gerade da aufgenommen und heute ist ja Donnerstag, der 19. Juni. Insofern sind wir schon wieder ein paar Tage schlauer. Seit dem IPO ist ja da schon viel passiert. Und jetzt kommen so die Medien, lieber Philipp, und sagen: Mensch, hier Visa, Mastercard, das könnte alles ganz schön schwierig werden, weil Amazon und Walmart jetzt schon Stablecoin-Zahlungen testen. Die Schlagzeilen suggerieren, dass Visa und Mastercard eben in Gefahr ist. Aber wie realistisch ist das wirklich? Das zumindest habe ich mich dann gefragt und habe mich mal ein bisschen hingesetzt, Philipp. Was könnte man oder das Ganze auch mal ein bisschen recherchiert? Wie oder was muss man erwarten von den beiden? Und jetzt sind ja Visa und Mastercard keine Banken. Sie sind ja am Ende ein Zahlungsnetzwerk, welche weltweite Connections haben, ja, und sie verdienen ja bei jeder Transaktion und profitieren natürlich auch durch das Vertrauen, nicht nur der Leute, die bezahlen, sondern natürlich auch die, die diese Zahlung annehmen und das auch wieder weltweit. Und was jetzt ein Stablecoin theoretisch ersetzen kann, haben wir vor 2 Wochen auch schon besprochen, sind, dass die Transaktionskosten gesenkt werden, ne, weil es direkt peer-to-peer und ohne Mittelsmänner funktioniert. Und auch grenzüberschreitende Zahlungen 24/7 möglich sind. Und warum ist das für Visa und Mastercard tendenziell nicht gefährlich? Weil beide mittlerweile Stablecoins schon integrieren. Visa zum Beispiel testet Settlements mit US-Dollar-Coins via Solana, die also Kryptowährung. Auch da sind sie also schon im Gange, da wirklich auch gute Produkte anzubieten. Und Mastercard arbeitet sogar mit Circle und anderen Kryptopartnern direkt zusammen. Also sie sind nicht so, dass sie es verschlafen haben und nicht wissen, was sie tun, sondern sie sind tatsächlich auf dem Weg, weil sie genau wissen, wo auch die Reise hingeht. Schließlich ist das ja auch ihr Hauptthema, bezahlen. Und jetzt ist natürlich auch gar kein großes Problem für die beiden, das Netzwerk zu öffnen für Stablecoins und müssen sich da eben auch nicht abgrenzen oder ausgrenzen. Und deswegen ist das hier ja, nicht wirklich eine große Konkurrenz, sondern eher etwas, was man als Partnerschaft sehen kann. Und die echte Konkurrenz wäre jetzt eine Wallet zum Beispiel mit globaler Akzeptanz und Milliarden Nutzern. Also mal gesponnen, zum Beispiel das WhatsApp von Meta würde das anbieten und direkt 1-zu-1-Zahlungen oder auch das Shopping über WhatsApp ermöglichen, wo man auch gleich damit zahlt. Dann könnte es natürlich durchaus sein, dass keine Kreditkarte hinterlegt werden muss. Aber selbst da müssen die Stablecoins ja irgendwo hinterlegt sein, in irgendeiner Wallet. Und auch das ist oft so, dass diese Wallet-Anbieter trotzdem auf digitale Visa- oder Mastercard-Karten zurückgreifen müssen, um eben das Ganze zu ermöglichen, was jetzt den normalen Handel darstellt. Ne? Es gibt natürlich auch noch Transaktionen, ich sag mal, die jetzt vielleicht nicht für den normalen Handel oder bei Amazon jetzt so wichtig sind, sondern die da, ich sag mal, ja, ohnehin schon hinter der Hand rumlaufen. Ne? Also letztendlich auch Kryptozahlungen, die es bisher schon gibt. Da muss es ja auch nicht eine Kartenzahlung geben. Naja, und jetzt ist die Frage, was fehlt Stablecoins noch, um wirklich Mastercard und Visa zu verdrängen? Naja, das wären eben diese Akzeptanzstellen. Also Stablecoins müssen überall irgendwo auch integriert sein. Auf der einen Seite von dem, der es ja, kaufen möchte und auch der es annehmen möchte. Und wie gesagt, die Wallets sind natürlich auch nach wie vor ein großes Thema. Die Regulierung und das Vertrauen ist etwas, was natürlich bei Visa und Mastercard schon vorhanden ist, auch von Staaten zum Beispiel und auch Finanzaufsichtsbehörden, was natürlich auch dahingehend ein großer Burggraben ist. Und am Ende auch die Netzwerkeffekte selber, weil die Händler ja eben auch auf Visa und Mastercard gerne zurückgreifen. Und jetzt wäre noch ein spannendes Gedankenexperiment, dass eben diese Massentauglichkeit durch Stablecoin von ebenso großen wie WhatsApp, aber das ist sehr weit wegliegend, weil auch da, wie gesagt, der Realismus dahinter nicht wirklich da ist. Also das Fazit könnte man jetzt mal sagen, also meins zumindest, auch wenn irgendwann jeder Händler Stablecoins direkt akzeptieren würde, heißt es nicht automatisch das Ende von Visa und Mastercard. Die beiden wandeln sich vom Zahlungsnetzwerk zum digitalen Infrastrukturanbieter. Sie könnten also weiterhin die Brücke zwischen Verbrauchern, Wallets und Händlern sein, nur ohne dass der Kunde überhaupt merkt, dass er gerade auf einer Blockchain bezahlt. Also es wird sich vom Kunden gefühlt nichts ändern, nur dass halt einfach der Vorgang über andere Stellen verlaufen wird.
Ich versuche das ja auch so ein bisschen mal durchzuspielen. Also ich muss mir, wie du schon sagst, diese Stablecoins ja kaufen, damit ich sie nutzen kann.
Genau, also ein US-Dollar zahlst du, damit du einen US-Dollar-Coin bekommst.
Ja, so, also da muss ich ja schon mal erstmal mein Stablecoin, so, das geht dann wahrscheinlich convenient über Kreditkarte, wie du auch schon sagtest. Und dann,
oder eine
ich weiß
Wallet,
gar nicht,
ne?
Ja, ich weiß gar nicht, also ich sehe den, ich persönlich sage ich dir, und ich glaube, ich bin so der Otto Normalo, ja, ich hätte gar keinen Bock, nochmal einen Umweg zu machen, um mir ein Stablecoin zu kaufen. Und genauso ist das im Moment auch, glaube ich, auch so ein Ding, was wir immer manchmal bei PayPal sehen. Dieses, wenn ich gleich die Kreditkarte reinhämmern kann, wenn ich online bezahle, dann habe ich keinen Bock nochmal, mich bei PayPal kurz anzumelden, etc. Und also, ich sehe da gar nicht so eine große Bedrohung und ich glaube, da wird jetzt wieder, das ist so eine schöne Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Also ist meine persönliche Einschätzung.
Ja.
Und
trotzdem würde ich darauf nochmal eingehen und zwar Stablecoin selber wird sich, denke ich, durchsetzen. Einfach, weil es wirklich so viel schneller geht, so viel einfacher, günstiger ist. Davon bin ich sehr überzeugt und wenn es am Ende der Schritt ist, weil es einfach für die Händler ja auch günstiger ist dadurch, ne? Weil die Gebühr dadurch ja auch runtergeht. Also ich glaube schon, dass das Thema sich durchsetzen wird. Das wird früher oder später kommen. Nur glaube ich nicht, dass es an Visa und Mastercard vorbeigeht und wir es am Ende als Kunden nicht raffen. Also es kann durchaus sein, dass natürlich der Händler sagt, dass ich gebe einen Rabatt, wenn du mit Stablecoin bezahlst, weil du hast die Währungsschwankungen nicht so. Das ist, sag mal, auch eine sichere Geschichte, wenn es dann um andere Währungen geht. Das darf man auch nicht ganz unterschätzen, dass vielleicht mit dem US-Dollar-Coin einfach eine stabilere Währung hast, als wenn du vielleicht irgendwo in Brasilien jetzt mit der Währung kommst. Das darf man auch nicht unterschätzen und da sind vor allem die, ich sag mal, die Schwellenländer
durchaus
attraktiver.
Aber glaubst du, dass da, also ist das dann dort auch anerkannt? Das frage ich mich ja. Also wenn ich jetzt in Brasilien unterwegs bin, funktioniert das dann?
Ja, das ist ja, gerade da wird es ja eher passieren, weil du dort ja diese Schwankungen hast der Währungen, die viel, oder dass es keine bedeutendsten Währungen sind. Und gerade da muss man sagen, das Stablecoin ja schon ein gutes Stück weiter. Also auch in der Akzeptanz in der Bevölkerung. Es ist auch nicht so, dass es jetzt jeder kennt, klar. Aber es ist zumindest dort fortschreitender als jetzt bei uns. Weil wir, ich sag mal, schon gesetzte Netzwerke haben. Das ist leider nicht überall der Fall. Und bei großen, ich sag mal auch, hohen inflationsgeschädigten Wirtschaften, wie es die Argentinien war, wie es die Türkei ist und so, da ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Plötzlich da eine Entwertung hast, die deutlich stärker ist und du damit plötzlich weniger einkaufen kannst. Und das wird natürlich die Stabilität sein und deswegen bin ich davon überzeugt, dass sie sich durchsetzen, aber ich bin auch überzeugt, dass Visa und Mastercard hier mitspielen werden, weil sie eben genau das brauchen oder schon bieten, was Stablecoin eigentlich braucht, um akzeptiert zu werden weltweit.
Aber kann ich nicht, und, ich kann doch trotzdem ja einfach in der Türkei mit Euro bezahlen. Ich brauche doch keinen Euro Stablecoin. Also, da, oder?
Ja, mag sein, aber du bist ja jetzt, ich meine, du konntest ja oder hast ja auch berichtet, dass du manchen Sachen nicht mit türkischen Lira zahlen konntest.
Ja.
Und das hat ja einen guten Grund.
Weil
sie nämlich extra mit Euro, genau, aber du könntest ja, müsstest ja eigentlich sagen können, ich kann in der Türkei mit türkischen Lira bezahlen. Kannst du aber offensichtlich nicht. Und wenn du in Deutschland einkaufst, das ist ja eigentlich dein Nachteil. Also wenn du dort das Ganze mit türkischen Lira bezahlt hättest, hättest du am Ende einen Schnäppchenurlaub gehabt. Und das
kann man ja, das sehe ich, aber ich habe ihn ja trotzdem mit Euro dann bezahlt. Also dann sagen die ja wahrscheinlich, ich gebe mir deine europäischen Stablecoins.
Ja, ja, dass es für dich schlechter ist.
Naja, aber ich muss dir mir trotzdem
noch
besorgen.
Ja, genau, es kommt drauf an natürlich, was wir anbieten, aber du...
Ich habe immer diese Hürde.
Ja, das ist die Frage, ob es dann halt auch automatisch funktioniert. Also das wissen wir, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne, wie das ist, aber so könnte ich mir praktisch vorstellen, dass das automatisch dann auch diesen, ich sag mal, wenn du dort jetzt mit dem der Währung bezahlst, mit dem Stablecoin, mit einer gewissen, ich sag mal, Stabilität des grundsätzlichen Währungsthemas, dann...
Rein theoretisch müsste doch Circle anfangen, jetzt mit Bankenpartnerschaften einzugehen. Das zum Beispiel jetzt bei mir die Consorsbank, ja, alle wissen, ich bin der Kunde, dass sie sagt, wenn du zahlst, dann kannst du automatisch schon mit Stable, also mit so einem Stable-Euro zahlen.
Ja, Circle konzentriert sich aber aktuell eher auf B2B und die großen Player. Also wenn du von
Okay.
Unternehmen X in
Also
Shanghai auf Unternehmen Y auf Brasilien jetzt einen Handel
in
tätigst,
Euro oder Dollar bezahlen
in
willst.
genau, dann hast du halt den US-Dollar da als weltweite Währung, Leitwährung und dann zahlst du eben darüber und das machst du eben dann tatsächlich 24/7, egal ob die Bank offen hat oder nicht, weil ich also sehr viel günstiger, ne? Direkt dann auch. Und das sind ja die großen Dinger, ne? Nicht unbedingt jetzt der Endkunde, das wird wahrscheinlich dass das am spätesten kommt, gerade auch in der westlichen Welt. Aber die B2B-Zahlungen sind hier das große Thema. Und das wird, denke ich, da auch noch ein Riesenmarkt sein. Also da Circle ist zu stark gelaufen, kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf, aber ich glaube trotzdem, dass das bleiben wird. Wir können ja mal einen Blick auf den Visa-Chart, weil manche sind ja schon ein bisschen, ich sag mal, nervös geworden, weil die Aktie ja auch ein bisschen eingebrochen ist. Und lieber Philipp, ich würde sagen, wenn wir den Chart hier mal anschauen, sehen wir nach wie vor einen sehr starken Aufwärtstrend. Ja, und jetzt muss man sagen, die Aktie ist richtig gut gelaufen. Das gleiche gilt übrigens für Mastercard. Und
Ja.
nach so einem Rallye hat man doch immer mal Rücksetzer. Das ist also in meinen Augen nicht wirklich ein starkes Einbrechen der Aktie jetzt aufgrund der Angst, sondern es ist, ich sag mal, vielleicht ein paar Zittrige am Verkauf, wie es so oft ist, an Allzeithochs. Und jetzt gibt es halt eine kleine Korrekturphase und dann nimmt die Aktie auch schnell wieder ja, Stabilität an. Der Markt wird das wahrscheinlich auch recht schnell erkennen. Und ich gehe davon aus, dass im nächsten Quartal dann auch das Management sich äußern wird von Visa und Mastercard und direkt diesen Zahn ziehen werden und näher auf das Thema Stablecoin, was ja jetzt erst in diesem Quartal publik geworden ist, so richtig, also gerade an der Börsenwelt, dass sie dann den Anlauf nehmen und sagen, passt auf, wir haben uns so und so positioniert, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und dann sehen wir hier auch schnell wieder die Trendwende in Richtung Allzeithoch, weil eben Visa und Mastercard Burggräben haben, die einfach unfassbar groß sind. Und ich glaube, um sich so ein Netzwerk und so ein Vertrauen zu erarbeiten, bräuchte man wahrscheinlich richtig, richtig, richtig viel Geld.
Ja, und du sagst ja auch, Circle macht ja B2B und Visa ist ja doch mehr im B2C-Geschäft auch unterwegs.
Ja, genau. Also die weltweit bei allen, ne? Also alles, was irgendwo Transaktionen sind, ist ja bei Visa, Mastercard sind ja
Ja.
vorne mit dabei. Und daher glaube ich da eher nicht an den Abgesang von den beiden, sondern eher an
Na.
weiter erfolgreiche Reise.
Dann Marcel, wir haben jetzt hier das erste Mal die Watchlist fertig. Also jetzt gibt es die Meinung von Marcel. Du kannst ja auf meinem Bildschirm auch zugreifen. Und
Stimmt, ja.
wir müssen natürlich sagen, also die Margen von beiden hervorragend. Die Brutto- sowie die Nettomarge. Die Kapitalrendite ist sogar noch mal deutlich besser bei Mastercard, nämlich 44%, nur 30% bei Visa. Interest Coverage dafür aber besser bei Visa im Vergleich zu Mastercard. Jetzt haben wir hier noch eine neue Rubrik, nämlich den Enterprise Value zum EBITDA, also dieses Acquires Multiple, worüber wir schon gesprochen haben. Also aktuell, Marcel, wenn du Mastercard kaufen wollen würdest, müsstest du ohne Aufschlag das 28-fache des EBITDAs bezahlen. Also würdest du dir wahrscheinlich zweimal überlegen. Free Cashflow zum Enterprise Value, auch hier eine sehr spannende Kennzahl, weil man ja natürlich dann auch weiß, wie viel Cash wirft die ganze Maschine eigentlich ab. Und da ist sie nochmal viel besser mit 32,58 und 32,63. Also man könnte argumentieren, die Unternehmen sind ähnlich bewertet, mega schöne Cash-Conversion. Und Marcel, jetzt frage ich dich natürlich, ob du denkst, auf diesem Niveau, und das werden wir jetzt gleich einloggen, sind die Aktien in der Lage, heute den Markt zu schlagen, wenn man jetzt investieren würde?
Klar, ich würde mir noch ein bisschen wünschen, dass es einen Ticken runtergeht, bevor ich ja selber einsteigen würde. Bei Mastercard Visa bin ich ja schon investiert, aber ich würde sagen, ja, das kann man nach wie vor, weil sie einfach im Schnitt sehr gut performen, auch dass jetzt dem kleinen Rücksetzer da kein Abbruch tut. Also für mich beide ein Kauf.
Dann würde ich sagen, also buy and hold bei beiden.
Und du,
Und
Philipp? Ja, gar nicht so einfach. Jetzt sollte
also
man ja die Überlegungsmelodie
ja,
reinspielen.
genau, das stimmt. Also ich glaube, ja, doch, sie werden es langfristig packen. Das werden wir natürlich tracken, liebe Leute, nehme ich jetzt. Loggen wir alles ein, das werden wir jetzt nicht immer hier kommentieren, also macht euch da keine Sorgen. Und dann können wir immer mal ein Fazit ziehen und können dann natürlich auch, wenn wir mal wieder über Visa und Mastercard sprechen, gucken, wie sind denn unsere Ideen gelaufen, ja? Marcel, eine Aktie, über die ich mit dir jetzt sprechen möchte, ist LVMA. Haben wir hier eine Riesenchance, weil Goldman Sachs bleibt hier auch bullish. Ja, sie haben das Kursziel zwar gesenkt auf 610 Euro, Aber aktuell sind wir hier bei 452 und es ist unfassbar, weil sie haben nur etwas die 10-Jahres-Prognose, die langfristige Prognose gesenkt. Nichtsdestotrotz, Marcel, ich finde diese Aktie unfassbar günstig. Wir haben auch einfach eine 3%ige Dividendenrendite, ein KGV von 18 und ich finde es einfach super spannend und wollte es einmal hier mit dir erwähnen, um natürlich auch mir jetzt von dir eine kurze Chartanalyse geben zu lassen auf der X-Station. Was hältst du denn eigentlich jetzt von einem Einkauf? Weil ich bin der Meinung, wenn man jetzt fundamental hier einsteigt, auch aufgrund der fundamentalen Bewertung, ist man langfristig locker in der Lage, den Markt zu schlagen.
Ja, das möchte man meinen, ne? Wenn man auch gerade von einem eigentlichen Dauerläufer spricht. Aber ich muss dir ehrlich sagen, der Chart hier sieht wirklich nicht so wahnsinnig gut aus. Also die letzten Monate haben gezeigt, dass die Aktie immer weiter noch schwächelt, obwohl es gar keine neuen Nachrichten gab, also auch keine negativen. Das heißt, die Skepsis ist nach wie vor groß, wobei eigentlich schon alle Zittrigen rausgespült sein müssten. Aber wir werden jede Woche eines Neueren belehrt und es gibt einfach neue Tiefs, die sich hier immer wieder bilden. Von einem Boden kann man hier aktuell nicht sprechen. Daher wäre ich da vorsichtig, um da jetzt nicht ja, zu viel Hoffnung zu wecken. Aber wer viel Zeit hat, wer die Möglichkeit hat, auch ja, wirklich langfristig anzulegen und da gar nicht nervös wird, wenn es noch ein bisschen tiefer geht, der wird ja jetzt aktuell so in diesem Niveau um die 450 Euro sicherlich eine erste, zweite, dritte Tranche setzen können, wenn die schon investiert ist, keine Frage. Und wenn es noch ein Stück tiefer geht, aber ich glaube, das ist nicht endlich, das ist nicht unendlich, dieser Abverkauf, weil das Unternehmen natürlich trotzdem gesund operiert. Und daher sind die Chancen größer, vielleicht auch ein Sparplan, um dann einfach die Dips da mitzunehmen. Wie siehst du es?
Ich würde sagen, über 3 bis 4 Monate, vielleicht sogar 5, hier einen Sparplan zu starten. Das wäre jetzt hier meine Idee. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist auf jeden Fall aktuell für mich ein Buy and Hold. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich sehe es auch als Buy and Hold. Einfach klar, die investiert sind, würden jetzt sagen, mein Gott, ihr Pfeifen, ne? Aber ich meine, mittlerweile auf dem Niveau.
Es geht ja jetzt um jetzt, ob wir jetzt denken,
genau,
ab jetzt.
Jetzt. Das stimmt. Ich meine nur aber generell, ich meine, es war bisher immer eine Buy and Hold Aktie auch für mich und ich habe sie nur nicht
als für mich jetzt.
Ja. Du bist ja dabei. Ich bin nicht dabei, weil es nicht mein Geschäftsmodell ist, aber also was ich nicht fühle, ne, weil ich so ein Fluxus überhaupt gar nicht reagiere, aber trotzdem so als Investmentvehikel ist LVMH natürlich eine wahnsinnig geile Maschine und ich glaube, dass es dann auch langfristig hier sehr viel Spaß machen wird, auch sobald da so langsam auch wieder Rückenwind herrscht und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit.
Ich bin seit dem 7. April 2022 investiert und habe einfach mal schöne 19% meines investierten Kapitals aktuell verloren, habe natürlich noch nicht realisiert, hätte vielleicht auf mich hören sollen und jetzt erst einsteigen. Bin sogar tatsächlich auch am Überlegen, nachzukaufen. Und Marcel, ich muss es dir sagen, ich habe es wieso auch immer geschafft. Bis jetzt, heute ist der 19. Juni und ich habe noch keine Aktien diesen Monat gekauft.
Du bist völlig krank. Ich glaube, der geht's nicht gut.
Ich weiß nicht, was los ist, ja. Und ja. Nicht, dass du jetzt hier gleich jemanden schickst, der mich abholt.
Ja. Ja, zu spät.
Machen wir weiter. Wir drehen uns hier nur im Kreis. Und
was?
Kreis, ja, ist natürlich das gute Stichwort.
Danke.
Im Englischen heißt das nämlich Circle.
Boah. Ja, also wir hatten ja vorhin eingangs schon mal drüber gesprochen, dass Circle dieses wahnsinnige IPO und vielleicht auch das IPO des Jahres, wenn man mal bedenkt, wo die Aktie jetzt hingelaufen ist. Ich glaube, was haben wir vor 2 Wochen gesagt? Ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube 8 Milliarden Dollar
Bewertung. Wir hätten kaufen sollen am IPO-Tag.
Ja, aber da waren es halt schon 180% zwischenzeitlich, dann am Ende 130 oder 140, da haben wir schon gedacht, mein Gott, das ist durch, ne, die Nummer, aber nein, die Aktie hat seitdem noch mal weitere 40% zugelegt und die Market Cap ist jetzt bei erschreckenden 33 Milliarden Dollar. Und liebe Leute, ich glaube, das ist ein sehr starker Hype. Nicht, weil das Thema, wir haben eingangs ja schon drüber gesprochen, Stablecoin nichts ist für die Zukunft, aber es ist einfach zu weit weggelaufen. Schön, dass du mir den Chart direkt einblendest, Philipp. Ich kann dir sagen, ich muss auch gar nicht viel einzeichnen. Diese Aktie hat eigentlich nur kurz mal korrigiert. Danach ging es direkt weiter. Ausbruch auf neues Hoch und dann eben jetzt knapp unter die 200-Dollar-Marke. Also Hut ab, wer hier gleich am Anfang irgendwie mitzeichnen konnte, der hat natürlich sich wahnsinnig freuen können bisher. Aber ich glaube, langsam ist es Zeit, hier Gewinne vom Tisch zu nehmen. auch wenn man ja einen Trend nicht bremsen sollte, aber ich glaube, das wäre mir persönlich zu hypeartig, wäre wahrscheinlich schon lange raus. Kann man im Prinzip nur vorsichtig sagen. Und trotzdem, liebe Fälle, habe ich noch ein paar andere IPOs mitgebracht, die wirklich erfolgreich verliefen in den letzten 2, 3 Wochen. Und nur mal aus dem Bereich Luft, Raumfahrt und Rüstung ist Voyager Technologies an die Börse gekommen. Also auch die sind sehr breit gefächert. Könnte auch was Interessantes für dich sein. Ich glaube, das ist eine Aktie, die könnte dir wirklich Spaß machen. Mit 139% seit dem IPO auch ordentlich hochgelaufen. Danach wieder ein Stück natürlich korrigiert, wie es dann so häufig auch ist. Aber trotzdem auch ein Unternehmen, was dich sicherlich interessieren wird, weil einfach sehr spannendes Geschäftsmodell, gerade im Thema, was jetzt ja ohnehin leider Gottes ja immer wieder Thema ist. Und Sicherheit geht halt offensichtlich vor. Und ja.
Ja, und Space. Das ist ja auch im Moment ein Riesenthema. Also hier haben wir ja gefühlt alles dabei, was im Moment, also das ist ja zwei Säue in einer.
Ja, und die fehlen tatsächlich bei den meisten Unternehmen sind sie einfach mit dabei. Ne? Also die beliefern da auch wirklich einen großen, ja, einen großen Anteil der ganzen Branche. Ja, sie sind da im Prinzip, also gerne mal genauer reinschauen bei den Produkten. Also Produkten, das klingt immer so, als wären sie irgendwo in einem Kaufmannsladen da mit dabei, aber sie haben halt verschiedenste Lösungen, die eben die ja, kompletten Bereiche auch beliefert. Ne? Also gerne nochmal reinschauen, wer es nochmal ganz konkret wissen möchte. Da ist sicherlich nochmal mehr geholfen als für mich jetzt als Laie in diesen technischen Fragen. Ist das immer schwer zu erklären?
Dann erzähl mir doch mal. Achso, du hast noch eins.
Nee, kannst gern. Also genau, schau nochmal mit rein. Also wir können ja hier auf Seeking Alpha auch mal noch anspielen. Da gibt es auch ein 2, paar Aktionen.
2,9 Milliarden Market Cap.
Ist jetzt gar nicht so viel ist, ne? Das stimmt.
Nee, was sagen die Analysten? Noch gar nichts.
Ist noch zu jung, glaube ich, ja, bis da was gekommen ist. Aber es ist schon ein sehr, ich sag mal, auch im Wachstum nicht ganz schlechtes Unternehmen, muss man sagen. Aber natürlich, IPS und Co. ist jetzt noch nicht so, dass man da jetzt voll mit dabei ist. Ne? Und Chime Financial ist eine Banking-App und auch die sind sehr erfolgreich an die Börse gestartet mit plus 37% über dem IPO-Preis und da muss man auch sagen, scheinbar sind die Anleger auch sehr amüsiert für diese Aktie und auch für diesen Bereich, was natürlich der ganzen, ja, ich sag mal, Finanzbranche ganz gut tut und nicht zuletzt noch ein Unternehmen, welches auch heute meine Investment-Idee nachher sein wird und auch mein Ten-Bagger der Woche, also hier werde ich gleich mal auf Hinge und Hinge Health eingehen, aber das mache ich dann später. Zuerst würde ich sagen, buy and hold bei Circle, lieber Philipp. Ich glaube,
also, denkst du, sie werden den Markt schlagen?
Nein, jetzt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, man sollte sie verkaufen.
Das ist ja jetzt die Idee. Also solltest du kein Buy and hold, also du nimmst kein Buy and hold, du sagst Nein. Sell, kein Kauf.
Exakt. Momentan würde ich genau das sagen.
Okay.
Und damit stelle ich mich gerne gegen den Markt.
Ich bin dabei. Sonst hätte ich gesagt, jetzt die Summe rausnehmen, wenn man hier schon 100% im Plus ist und den Rest laufen lassen.
Ja gut, deswegen sage ich natürlich halt immer, aber wer da halt dabei ist. Ne? Ja, ich steige dann unten ein. Ich bin auch überzeugt und ich denke, das ist ein spannendes Unternehmen, weil sie auch mit Zinsen ja ganz gut Geld verdienen, egal jetzt, ob die wahnsinnig hoch sind oder nicht, aber die sind ja aktuell auch nicht ganz tief. Voyager selber würde ich sagen, buy and hold. Ich glaube, das ist so ein klassisches Hidden Champion Investment. Ich glaube, dass die sich langfristig sehr gut entwickeln und so ein bisschen ja unter dem Radar sich so langsam Richtung 10 Milliarden Dollar Grenze in den nächsten Jahren entwickeln werden. Ich glaube, buy and hold kann man hier machen.
Okay, ich muss sie mir aktuell noch mehr angucken. Ich würde immer noch dazu nehmen, keine Meinung oder Hausaufgabe.
Na klasse, mach's dir ruhig leicht.
Hausaufgabe nehme ich dazu, Marcel.
Ja.
Und dann haben wir nämlich dann kann man ja immer sagen, ich komme auch mal zurück, wenn ich mir das Unternehmen angeschaut habe.
Ja, ja? Ist eine gute Idee. Also so ein Joker, den du einbauen machst, das machst du clever. Ja, aber du hast es erfunden, du darfst es auch.
Genau.
Und ich habe dann bei Chime Financial, habe ich tatsächlich auch nichts, also ich habe zwar auch mit ChatGPT schon gesprochen, ob es mir besser erklären kann, aber so einen richtigen Burggraben habe ich da nicht gefunden. Ich glaube, da will ich jetzt auch gleich Hausaufgabe einsetzen, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ist mal schwer für uns Europäer, wenn wir Produkte nicht greifen können, vor allen Dingen so für den Endkunden, inwieweit da die Vorteile liegen. Und da bin ich gespannt.
dann muss ich dir sagen, da bin ich schon raus, wenn ich das selber nicht testen kann und greifen kann. Und deswegen sage ich erstmal
Da
kein
bin ich
Kauf.
ja, da bin ich ja auf die Hausaufgabe bei Voyager gespannt, wie du das dann selber kaufen möchtest.
Ja, das sind meine düsteren Kanäle, Marcel. Und ich sag
Ja,
mal
aber
so,
immer
die
schön mit
Hoffnung
Bitcoin
stirbt
bezahlen.
zuletzt. Deswegen habe ich hallo. Ich sag dir heute, wo meine Bitcoins stehen. Ich habe ja letztes Jahr ehrenhaft irgendeine Wette verloren, ja, die mit Fußball zu tun hatte. Und was soll ich sagen? Ich gucke in mein Depot und seit Kauf, oh,
Reichtum.
minus 22,63%. Also ich verspreche, wenn mein Bitcoin-Anteil mal so viel ist wie eine Voyager-Aktie, würde ich umschichten, Marcel.
Okay, ist doch
Okay?
mal ein Argument. Na klar.
Gut. Der Mike hat, ach so, Hinge Health hast du, würdest du natürlich
Würde
sagen,
ich, sage ich am Ende, können wir am Ende
Buy and
machen.
hold,
Wobei Buy
aber
and
ich
Hold kann
würde,
ich schon mal wegnehmen.
ich werde dann meine Meinung noch dazu abgeben am Ende.
Genau.
Kommen wir zu Mike. Und Mike hat uns gefragt, was haltet ihr von Lagercrantz Group AB? Und Marcel, AB heißt natürlich immer, wir sind angekommen im Land, wo es Köttbullar gibt, nämlich in Schweden. Und die Lagercrantz Group ist ein schwedisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, das sich auf Nischenunternehmen im B2B-Bereich spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell basiert stark auf dezentralen Akquisitionen und langfristigen Beteiligungsmanagement. Was machen Sie konkret? Die Gruppe erwirbt und entwickelt profitable, technologieorientierte Nischenunternehmen mit starkem Fokus auf B2B, die Geschäftsbereiche umfassen Elektronik, Kommunikationstechnologie, Produkte für Industrieautomation, Embedded-Systeme, Netzwerktechnik und IoT. Dazu kommt noch Mechatronik, industrielle Komponenten, intelligente Zugangssysteme, Pneumatik, Schlösser, Fensterlösungen und nochmal, da übernehmen sie oft marktführende Unternehmen mit Alleinstellungsmerkmalen in sehr engen Märkten. Die Bewertung, sagen wir es mal so, wie es ist, krachend hoch. Ja, also eine sehr spezielle Bewertung mit einem KGV von 40, einer Dividendenrendite von 1. Aber Umsatz und EBIT-Wachstum sind langfristig im zweistelligen Prozentbereich. Und Marcel, ich muss dir sagen, das erinnert mich so ein bisschen an die Diploma PLC. Ja, die sind ja auch sehr in diesen Nischenmärkten tätig, übernehmen dort etwas und sind auf sehr auf Qualitätserwerb für ihre Shareholder bedacht. Und ich vermag es im Moment nicht, so wirklich zu sagen, ob ich jetzt schon kaufen würde. Ich würde noch hier auch sagen, hier ist noch ein bisschen mehr Deep Dive nötig. Man sollte sich vielleicht hier mal einen Investorentag anschauen, anhören. Man wird davon auf jeden Fall nicht dümmer, aber fast 39% Bruttomarge wird zu einer 16,5%igen EBIT-Marge. Die Kapitalrendite ist mit 13,36% auch stark. Das Unternehmen kommt sehr gut mit ihren Schulden klar. Das ist natürlich wichtig, auch für die Akquisition. Das zeigt uns eine Interest Coverage von unglaublichen 20. Wir haben eine starke Cash Conversion. Also sie sind in der Lage, das zeigen ja auch diese Kennzahlen, Geld mehr, also mehr aus dem, was sie einsetzen, rauszuholen. Und mich schreckt noch ein bisschen die Bewertung ab, aber ich vermute, das zeigt auch einfach, dass man hier schon einen starken Burggraben hat. Und dieses hohe KGV, dieser Burggraben, der soll wahrscheinlich mich auch schon vor dieser Burg einfach bewahren. Ja, dass sie sagen, so viel Qualität, wenn der Philipp dafür nicht bereit ist zu bezahlen, aber hier ein 40er KGV bezahlt für Ungeziefer mit Rollins in den USA, dann soll er überm Teich bleiben und lieber die Kakerlaken jagen, als mit uns Nischenunternehmen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist eine auf dem Niveau eine wunderbare Sparplanaktie. Was sagst du uns denn eigentlich zum Chart? Also, ich habe ihn jetzt hier nicht offen in der X-Station, aber du hast doch bestimmt schon mal geguckt, gerade nebenbei, so wie ich dich
Ja,
gesehen habe.
das ist richtig. Ich hab mal heimlich geschaut und muss auch heimlich feststellen, dass man erstmal Danke sagen muss für solche Einsendungen. Das ist wirklich ein hervorragendes, also offensichtlich ein hervorragendes Unternehmen, denn sonst hat man nicht so eine wahnsinnig gute Entwicklung. Charttechnisch ein absoluter Dauerläufer. Also die Definition des Dauerläufers ist in dieser Aktie wahrscheinlich festgemacht. Das ist wirklich eins zu eins, so wie es sein sollte. Und ich glaube, wer da überzeugt ist, sollte sich da so nach, vielleicht in Tranchen oder so einkaufen, wenn sie sagt, okay, die Bewertung ist vielleicht ticken zu hoch für den Moment, dann rein da liegen lassen, wenn man vom Geschäftsmodell überzeugt ist und gerade auch ein bisschen was ja, ich sag mal, aus einem Land haben möchte, was sehr erfolgreiche Unternehmen hervorbringt und vielleicht jetzt nicht jeder im Depot hat. Also tolle Aktie, tolles Unternehmen, Hut ab.
Ich glaube, du hast mich auch überzeugt. Ich habe mir den Chart jetzt auch nochmal hier angeguckt. Also 244% in 5 Jahren. Und persönlich könnte ich mir vorstellen, bei den Kennzahlen, dass das so weitergeht. Und deswegen, Marcel, loggen wir bei uns beiden ein, Buy and Hold.
Jo, bin dabei.
Und
kann ich
vielen,
nichts
vielen lieben
gegen
Dank.
sagen.
Und ich denke, es kommt doch auf unserer beider Watchlist, dieses Unternehmen, oder?
Habe ich schon mal rein. Im Wachstumscheck bei TraderFox übrigens 15 von 15 Punkten. Bei einer durchschnittlichen 10-Jahres-Performance von 7, fast 28%, Philipp.
Ach,
also, ja.
Vielleicht warte ich noch eine Woche und dann geht's los. Es hat ja
nicht
irgendjemand
schlecht.
Hier von uns beiden nächste Woche Geburtstag. Vielleicht schenkt ihm ja sein Podcast-Partner hier eine schöne 2.000-Euro-Position.
Oh, das würde ich natürlich gerne annehmen.
Na, dann hoffe ich mal, dass du nächste Woche Geburtstag hattest, lieber Marcel.
Ja, ich hoffe, alle gratulieren mir.
Du hast ja ein 10x der Woche. Und vielleicht
genau,
könnte ich ja einfach mal hier, ich sag mal so, einen schönen Zehner reinschmeißen. Und dann könnte ich mich ja beschenken mit deinem 10x und aus
Weiß
10
nicht.
Euro schön 100 machen.
Wäre super. Ja, also würde ich mich natürlich freuen und auch für mich. Ich bin tatsächlich schon investiert seit gestern Abend. Möchte ich also da disclaimer-technisch schon mal vorweg schicken.
Man kann
schicken,
Aktien auch verschenken, ja, mein Freund.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich ja eine übrig dann. Also es geht um Hinge Health. Hinge Health, ein Unternehmen, welches erst kürzlich an die Börse gegangen ist, vor wenigen Wochen. Und auch hier muss man sagen, die Aktie notiert etwa oder ein kleines bisschen über der ersten Notierung, aber eben sehr stabil innerhalb eines kleinen Radius. Und warum sind sie heute beim Tenbacker? Weil sie das Thema digitale Gesundheit neu angehen. Und zwar im Bereich der Therapielösungen. Und Philipp, es gibt ja viele Menschen, die haben Rückenschmerzen, Knieprobleme, Schulterbeschwerden, was auch immer. Ne? Also
redest du gerade von mir oder von wem redest du?
Ja, und dann kommen noch die anderen Menschen. Genau, also das alles ist für dich schon vorgesehen. Ja? Also alles, was Muskel- und Skeletterkrankungen sind, dafür bietet Hinge Health eine digitale Lösung. Und diese Lösung finde ich insofern spannend, weil der Patient eine App hat, die eben Hinge Health heißt und dahingehend auf ein zugeschnittenes Programm, ein Trainingsprogramm zurückgreifen kann, was exakt auf die Probleme, die es hat, keine Ahnung, Knieprobleme, war der Kreuzbandriss oder was auch immer, Bandscheibenvorfall und so weiter und so fort. Alles also nicht, ah ja, der hat eine Bandscheibenvorfall, der kriegt das Training X, sondern der hat das wirklich auf das, was der Arzt gesagt hat, also auf all das, die Spezifikationen, ist das eben zugeschnitten. Und hat gleichzeitig noch einen Zugriff auf Experten, was auch nochmal eine sehr Besonderheit ist, dass man trotzdem Physios, Ärzte und Gesundheitscoaches heranziehen kann und hat dann eben hier auch gewisse Besonderheiten, dass man eben nicht ortsabhängig ist, sondern ortsunabhängig. Man hat also keine Praxen, was das ganze Thema natürlich dann kostengünstiger macht. Und ja, Daten und KI verbessern hier natürlich auch die Therapieansätze. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil man hier natürlich nur das Produkt am Ende viel besser machen kann. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, das Thema ist, die Menschen sind immer faul. Gerade bei Dingen, die man vielleicht nicht machen möchte. Und da habe ich mich gefragt, naja, ist das nicht schwierig, wenn die Leute dann vielleicht gar keinen Bock mehr haben, vielleicht geht es ihnen auch besser und verlieren es dann aus den Augen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie verdienen die überhaupt Geld? Und Hinge Health hat Verträge mit den Arbeitgebern selber oder eben mit den Versicherungen, also Krankenversicherungen. Also gibt es verschiedene Ansätze, die haben beides als Möglichkeit und je nachdem, ja, welchen Partner sie haben, wird es eben darüber finanziert. Und die Bezahlung erfolgt pro Mitglied, pro Monat, beziehungsweise auch pro Nutzung, je nach Krankheitsbild natürlich. Ne? Also der Patient ist da natürlich immer unterschiedlich. Und so ist es eben ein smarter digitaler Physiotherapeut, nur eben ohne Wartezimmer und eben mit KI-Unterstützung und am Ende trotzdem noch mit der Möglichkeit, einen Menschen zu konsultieren. Und die Angst, die ich dann hatte, ich sagte, naja gut, wenn die Leute dann wieder weggehen, die wird ein bisschen gestützt, so wie die Faulheit am Ende bei Duolingo auch funktioniert, weil die Leute bleiben dran, weil es so eine Art Tricks gibt. Es gibt die Möglichkeit da auch mit Belohnungen und auch so Sachen wie Babette kann schon wieder laufen. Ne? Also solche Ziele, die da erreicht werden, sind dann auch nochmal groß in einer Art Community-Möglichkeit auch eingesetzt, wenn man das möchte. Und daher glaube ich, könnte man auch mit Fug und Recht sagen, Hinge Health ist das Duolingo nur eben für Rücken und anderen Schmerzen, die man so hat. Und ich glaube, das könnte interessant werden, weil eine Sprache, wenn du da nicht lernst, naja gut, dann ist es halt so und hast halt den Strike verloren, kannst dann später weitermachen, kannst halt vielleicht kein Spanisch. Aber beim Rückenschmerzen, und da kommen ja immer wieder neue Patienten dazu, wir sind eine alternde Bevölkerung, die auch durchaus viel sitzt, vielleicht auch immer mehr werden, insofern die auch kränker werden, ja, den Wandel, dass man auch immer mehr ältere Menschen in der Gesellschaft hat. Und insofern glaube ich, wird das Thema spannend, weil sie eben auch skalieren können, was ja andere Physiotherapien nicht können. Ne? Irgendwann ist in ihrer Kalender voll und dann musst du da hinfahren. Das ist natürlich mit Knieschmerzen auch schlecht, wenn du da hinlaufen oder hinfahren musst. Das geht dann alles auch darüber viel einfacher. Und deswegen glaube ich, könnte das eine sehr coole Story sein, weshalb ich auch direkt investiert habe. Langfristig.
Also das gibt's ja sogar schon auf Deutsch.
Tatsächlich,
das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, ich bin hier auf der Webseite. Jetzt Hingehelf beitreten ist für über 1700 Nehmen und Leistungspläne verfügbar. Was ist denn ein Leistungsplan?
Knie. Es ist etwas sowas wie, ja, wahrscheinlich
Knife
so.
Knife River, Knitwell. Ich leg gleich hier los. Also wenn ich gleich hier anfange zu tanzen.
Ja, genau, kannst direkt mal ein Konto erstellen. Und ich glaube, das ist dann sehr einfach und du hast einen Login-Effekt, wenn du eben ein Problem hast. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben ja dauerhaft thematische Probleme, die sonst wie begründet sind. Ja. Und ich kenne es ja selber so ein bisschen, jetzt so das Knie vom Fußball. Also kann es natürlich auch sein, dass man dann irgendwann mal selber
Patient wird. Aber dann kannst du dich doch mal anmelden und das mal testen für uns mal.
Ja, genau, wenn mein Arbeitgeber zahlt, dann muss ich mich halt selbst fragen. Ne? Das ist immer blöd.
Das ist doch das Gute. Aber man kann nach Arbeitgeber suchen. Ich mache jetzt mal Allianz.
Ja.
Oh.
Ja.
Heißt das jetzt, also
bin ich abgedeckt.
Ob dieses Unternehmen jetzt spannend. Also
ich weiß, dass die in den USA sehr, schon sehr auch durchaus bekannt sind. Ich glaube, europaweit oder auch in Deutschland, glaube ich, wirst du jetzt wahrscheinlich noch nicht so viele Partner haben, aber wenn die schon dabei sind, dass sie auch die deutsche Seite schon haben, spricht das ja schon mal für sie 20 Millionen passiert. Also ja, 50 plus Krankenversicherer ist ja auch schon mal gut.
Verfügbar bei 2300 Unternehmen.
Ja, also da denke ich, ist das Wachstum, was ja auch angegeben ist, was ja wirklich auch sehr gut ist, kann man sich ja mal anschauen, auch fundamental, durchaus eine spannende Geschichte sein. Und machen wir uns nichts vor, die Welt wird nur digitaler und einfacher. Und ich bin ein großer Fan davon, jetzt nicht erstmal durch die Stadt zu fahren mit einem kaputten Rücken, Knie oder irgendwas, um da zum Physiotherapie zu kommen. Nebenbei ist es natürlich umweltschonender und vor allem auch ressourcenschonender für den Einzelnen. Und dann natürlich auch viel leichter. Und wenn es dann nur so 15 Minuten Sachen sind, so wurde es zumindest beschrieben, 15 Minuten Einheiten, ne, dann bist du nicht so ewig daran, wo du sagst, boah, nee, ich habe jetzt keine Stunde Zeit und so. Würde ich ja total nachvollziehen. Aber so 15 Minuten, so ähnlich, ein paar Minuten bloß lernen, oder wie es halt bei Duolingo auch ist. Und hier halt dann einfach das, die Probleme bekämpfen, die der Körper eben mitbringt. Kann mir gut vorstellen, dass das läuft. Deswegen, was sind die gerade wert? Ich glaube 3 Milliarden, 3,5 Milliarden. Ist da sicherlich noch was zu holen.
Buy and hold. Auch eine schöne Marge. 80% sind bestimmt auch stark am Wachsen. Buy and hold.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, wie sehr man die Leute motiviert bekommt. Deswegen muss ich dir sagen, ist es für mich im Moment kein Kauf. Aber ich verstehe schon die Fantasie dahinter. Und drücke dir natürlich auch die Daumen, dass man damit den Markt schlagen kann.
Hoffe ich.
Es gibt ja immer so schöne Sprüche für Raucher, ja. Ohne Dampf kein Kampf, kenne ich noch. Die Lunge muss geteert sein, damit der Tod gut stolpert. Und nicht stolpert, Entschuldigung. Und Totgesagte leben länger. Leider Raucher natürlich nicht so lange wie der Otto-Normalverbraucher. Aber nichtsdestotrotz, dieses Geschäftsmodell, und an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt, hat heute auch ein Mehrjahreshoch erreicht, Marcel. Wir machen es mal ganz kurz auf. Und das ist auch mein Top der Woche. Ich bin hier selber investiert. Und sorry for not being sorry, aber was soll ich sagen? Sie scheinen einiges richtig zu machen, weil sie seit geraumer Zeit mit einer hohen Dividendenrendite, einem günstigen KGV von 10 und einer Dividendenrendite von aktuell 7, ja, und die ist steuerfrei, weil wir eine PLC haben, für uns aktuell. Und im Enterprise Value durch EBITDA zahlt man nur das 8,8-fache. Ist dieses Unternehmen mein Top der Woche? Wie gesagt, Totgesagte leben länger. Und es scheint, dass die Zukunft von Bud rosig ist. Sonst würden sie nicht so auch loslaufen. Deswegen mein Top der Woche, die Aktie von Bud. Wichtig, ich bin hier investiert, bin nicht Raucher.
Gilt genauso für mich, bin investiert. Ich habe mir damals bei unter 30 Euro auch immer wieder mal Tranchen reingelegt, oder Sparplan habe ich laufen lassen. Und ja, wenn man jetzt den Chart sieht, denkt man hier ein schöner ja, Aufwärtstrend. Das ist auch so der Fall, zumindest über die letzten oder über das gesamte letzte anderthalb Jahr. Dennoch, wenn man den Chart noch länger oder größer aufmacht, dann hat man natürlich auch die Wellenbewegung, sie waren auch vor oder 2022 schon mal an dem Ort. Jetzt aber der Ausbruch, Philipp. Deswegen neues Hoch, das ist natürlich wirklich top, weil das bedeutet, dass man auch wieder auf die oder die alten Hochs von 2016, 17 wieder in Angriff nehmen kann. Und ich glaube, der Riesenpunkt ist hier, dass Bud auch berichtet hat, dass ihre Alternativen zum klassischen Tabak einfach auch profitabel sind jetzt. Und das ist, denke ich, ein guter Hebel, weshalb die Aktie dann auch wieder ja, Richtung 50, 60 Euro umgerechnet auch noch hochlaufen kann. Und man darf ja nicht vergessen, wenn man da unten eingestiegen ist, ist die Dividendenrendite natürlich die persönliche durchaus attraktiv, was sie ja ohnehin schon ist.
Ich mach's mal mit Zahlen konkret. Am 28.08.2023, also vor noch nicht mal 2 Jahren, bin ich eingestiegen, Marcel. Und bin jetzt nur kurstechnisch 38% im Plus. Habe eine persönliche Dividendenrendite von 9,1% und habe von meinem Investment schon 16,56% als Payback zurückgehalten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil die Dividende, meine Damen und Herren, wird ja vom Kurs abgezogen. Das heißt, meine Position wäre jetzt schon fast 50% im Plus. Ja, in noch nicht mal 2 Jahren. Und das für so ein behäbiges Old Economy Unternehmen. Das ist ja schon Wahnsinn. Und da liegt im Einkauf der Gewinn. Aber Marcel, ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, dieses Unternehmen ist jetzt nicht mehr in der Lage, wenn man jetzt einsteigt, den Markt zu schlagen. Also ich glaube, das wird ja schwer. Es kann jetzt mit dem Markt mitlaufen und das ist für alle, die natürlich unten eingestiegen sind, extrem trotzdem gut, weil man hier einen Vorsprung hat, wegen der Dividende auch etc. Aber man darf eins nicht vergessen, wir haben trotzdem hier eine Dividendenrendite, ja, von 7. Und das bedeutet auch einfach, jedes Jahr werden von diesem Kurs 7% abgezogen. Also selbst wenn die Aktie jetzt nur noch 5% Kursgewinn pro Jahr macht, dann heißt das ja trotzdem, dass wir plus 7 rechnen müssen. Dann haben wir trotzdem die 12% geschafft. Und ich glaube, mit Dividende ist es möglich, die MSCI World Rendite zu erzielen. Wenn man die Dividende aber exkludiert in seiner mentalen Buchführung und sagt, ich gucke auf das, was am Ende unten als Strich ist, dann ist es nicht mehr möglich, die MSCI World Rendite zu erwirtschaften. Und deswegen, weil wir ja alle gerne mentale Buchführung machen, sage ich persönlich, ist Bud für mich nur noch ein Halten, wenn man es hat. Ich würde jetzt auf diesem Niveau, glaube ich, aktuell nicht sagen, einsteigen mit einer vollen Position, um jetzt hier noch groß den Markt out zu performen. Wie siehst du es?
Ja, ich würde Beinhold sagen, einfach aufgrund dessen, dass der Ausbruch ja frisch erst erfolgt ist und tatsächlich der Weg nach oben jetzt frei ist. Insofern gibt es hier wenig Widerstände, die jetzt wirklich eine große Rolle spielen werden. Natürlich ist es immer auch ein schwankender Prozess und wird nicht einfach durchlaufen, keine Frage. Aber es ist, glaube ich, noch ein gutes Stück Platz, um noch Beinhold zu sagen. Ansonsten gehe ich dir thematisch trotzdem fast schon mit der Argumentation. Da bin ich ganz bei dir. Ich meine, ich habe jetzt auch mal geschaut, ich bin 29 Euro Einstiegskurs, 9,2% Dividendenrendite persönlicherseits netto. Gut, das ist jetzt hier nicht ganz so dramatisch wegen der Quellensteuer, ne? Das ist also da auch passend.
Die gibt's ja nicht, ja.
Und das ja, ist eben, ja die gibt es dann eben nicht. Richtig, deswegen, also ich track immer die Netto-Dividendenrenditen, deswegen.
Ich auch.
Ja, okay, gut, dann passt es ja eh. Und ja, muss auch sagen, also auch klar, auf dem Niveau, da müsst ihr die Aktie bloß noch 2-3% machen und dann hast du ja den Markt eh schon geschossen, ne? Aber selbst auf dem Niveau jetzt, glaube ich, ist es noch machbar. Ich glaube, bei 60 wird es dann so langsam knapp. Ja, aber für mich ein Beinhold.
Sehr schön. Kommen wir zu deinem Top der Woche. Das Orakel von Leipzig nenne ich dich ja immer gerne.
Ach ja, ich habe ja auch einen. Oh, warum? Wo habe ich das denn
geliebt? Weil du so in diese Chartglaskugel guckst, die ich ja nicht verstehe.
Ach so, ja, dann wenn das so
deswegen,
ist.
Deswegen, ich sehe, du redest von Tassen mit Henkeln und ich rede hier von Wassergläsern.
Ja, ja, da sind keine Henkel dran, ja. Das ist Mist.
Ja, siehst du.
Ja. Und dann sabberst du dich voll,
Espresso-Tassen
ne?
mit Henkel. Das ist, was
Das
ich
stimmt,
verstehe.
das ist das Next Ding. Die Quartalszahlen von Oracle sind zwar schon wieder mehr als eine Woche her, Philipp, aber trotzdem. Ich muss sie zum Top der Woche machen, weil wir letzte Woche auch nicht, ich konnte mich ja letzte Woche nicht auslassen über das Unternehmen, deswegen muss ich es jetzt tun. Und also wenn man jetzt mal auf die Zahlen kurz eingeht, gewinnseitig deutlich überperformt, umsatzseitig, also 11,3% Quartalswachstum hingelegt, das ist richtig stark und auch bei den Leistungsverpflichtungen sind sie stark gestiegen. Aber nicht nur da, die Umsätze aus Multicloud-Datenbanken, sie arbeiten ja mit Amazon, Google und Azure zusammen, stiegen um 115%. Und das heißt, Oracle hat ja den Vorteil, dass sie ein sehr offenes System pflegen. Also sie sind da nicht ausgrenzend und haben auch die angepassten Möglichkeiten auf den Clouds, um, ich sag mal, auch was denn so Subsoftware ist, zu nutzen, ist dann sehr, sehr offen. Das unterscheidet so ein bisschen zu den, ja, von Amazon, Google und Microsoft. Und 23 Multicloud-Rechenzentren sind aktuell in Betrieb und 47 weitere werden in den kommenden 12 Monaten hinzukommen. Und warum macht man das? Weil man eben den bestehenden Markt oder die Anfragen bedienen möchte. Also ich glaube, von ja, irgendwie einer gewissen Überkapazität kann man hier wirklich bei weitem noch nicht sprechen. Dreistelliges Wachstum soll also auch in 2026 für das Thema Multicloud-Datenbanken stehen. Und CEO ist ja die Frau Safra Catz und sie möchte ich kurz zitieren. Wir sehen, oder wie Sie sehen, hatten wir ein hervorragendes viertes Quartal und schlossen ein fantastisches Jahr mit einem Gesamtumsatz und einem Gewinn pro Aktie im vierten Quartal ab, die meine Prognosen übertrafen. Und hier steckt viel, viel drin zwischen den Zeilen. Dann erstmal dieser Einstieg. Wie Sie sehen, hatten wir ein hervorragendes viertes Quartal. Das ist schon sehr selbstbewusst, was man auch durchaus sagen kann. Und wenn es die eigene Prognose sogar übertrifft, ist das natürlich auch nochmal etwas, was sehr viel Spaß macht. Ich glaube, das sind die Momente, die CEOs am liebsten haben. Die Prognose für den Umsatzwachstum 16% weiterhin. Man darf nicht vergessen, Oracle ist keine kleine Pommesbude, wie du schön sagst, sondern eben wirklich was sehr groß mittlerweile. 67 Milliarden Dollar Umsatz werden hier erwartet. Die Wachstumsraten der Cloud-Anwendungen sollen weiterhin steigen und doch sogar dynamischer steigen, weil die KI-Agenten da reingebaut werden und auch auf vielen Ebenen da nochmal, ja, auch mal Mehrwerte für die jeweiligen Kunden heben werden. Die Investitionen bleiben eben hoch, da man eben hier die Nachfrage auch bedienen möchte, wie schon erwähnt. Und die Spekulation der Woche, die ich hier eingehen möchte, lieber Philipp, Oracle schafft es in diesem Jahr noch, die 700 Milliarden Dollar Marke zu erreichen, zu treffen. Und auch wenn sie es nur kurz tun, aber ich glaube, sie werden es dieses Jahr noch schaffen. Und das ist ja auch nicht mehr so lang für doch noch so einen guten Anstieg. Ich bin übrigens
Ja,
investiert, Disclaimer-Hinweis.
also ich finde es auch mega. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich finde es
Ja.
wirklich krass, dass hätte ich nie gedacht. Ich war hier ja mal kurzzeitig investiert und dachte dann, nee, das ist schon so teuer bewertet, dieses Unternehmen. Ich denke trotzdem, dass man, wenn man jetzt einsteigt, es schwer haben wird, den Markt zu schlagen. Und deswegen sage ich hier, halten du. Zwei Buy and Hold, ganz klar, oder? Auf dem Niveau noch,
Ja,
oder?
genau. Genau, richtig. Ich habe ganz kurz mal überlegt, ob ich vielleicht meine Position mit dem Gewinn kurzfristig verkaufe, um den Rücksetzer zu nutzen. Hätte aber dann Angst, dieses wirklich sensationelle Unternehmen, was es ja sich entwickelt hat in die Richtung, ja, zu verpassen, den Einstieg. Und deswegen bin ich froh, dass ich hier mit dabei bin und bleibe auch dabei. Ich möchte hier nicht an der Seitenlinie mehr stehen. Auch wie sie es machen und was sie jetzt für Synergien auch durch diese große Übernahme damals mitheben. Also da muss ich sagen, bin ich super überzeugt und freue mich sehr dabei
Stark.
zu sein. Und leider habe ich, also man kann sich eigentlich nur ärgern mit ein bisschen, vielleicht hätte man mehr kaufen sollen. Aber naja, wie es halt immer so ist, ne? Geld fällt dann nicht vom Himmel.
Das stimmt.
Aber bei
Kommen wir
mir
zu
nicht.
meinem Flop der Woche. Ich habe letzte Woche als ich unterwegs war, im Fernsehen einen Bericht gesehen, dass einige Länder in Deutschland nutzen Palantir. Und also Polizei. Behörden. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich davon gerne auf Bundesebene die Software auch nutzen würde. Und jetzt stellt sich die SPD aber quer. Und die Polizeigewerkschaft, die wissen ja auch, was gut ist für die Polizisten, die jeden Tag aufs Neue tatsächlich uns auch beschützen. Die sagen auch, es sollte bundesweit eingeführt werden, weil der Mehrwert scheint extrem groß zu sein und mein Flop der Woche, dass wieder politische Ideologien, ja, dieses Thema blockieren, egal, weil es heißt, ob ein Peter Thiel, der wäre da im Verwaltungsrat. Und man kann über ihn ja politisch auch wieder vieles sagen, denken und meinen. Ja, man muss auch nicht mit ihm einer Meinung sein. Aber von der oder von der unternehmerischen Seite her ist er ein Macher. Ja, und ich habe noch einen Flop der Woche, Marcel. Den habe ich vorhin gelesen. Den würde ich jetzt gerne noch hinterher schieben. Das ist das Arbeitsamt in Dortmund. Und das Arbeitsamt in Dortmund, das haben Medien recherchiert, bezahlt Arbeitssuchenden den Führerschein, wenn sie für ihre Arbeit, die sie annehmen wollen, einen Führerschein benötigen. Finde ich stark. Sie bezuschussen den mit bis zu 3.000 Euro. Könnte man noch irgendwie sagen, okay, also irgendwie, um jemand aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu holen, wenn er dann zum Beispiel, das haben sie auch selber gesagt, wenn du zum Beispiel Pizzabäcker bist, wirst, dann, also Pizza-Auslieferungsfahrer, ja,
das ist ein Unterschied,
dann,
ja.
Dann kriegst du den Führerschein bezahlt. Und jetzt kommt's, wenn du einen Arbeitsvertrag legen kannst, den du erworben hast, der unbefristet ist, kannst ja keinen Arbeitsvertrag kaufen, aber den du bekommen hast, der unbefristet ist aufgrund der Tatsache, dass du einen Führerschein hast, weißt du, was sie dir dann jetzt noch bezahlen? Bis zu 5.000 Euro für ein Auto, damit du zur Arbeit kommst.
Ja, klar. Ja, logisch.
Oder bis zu 2.000 Euro für ein E-Bike oder ein Pedelec, also ein Mofa oder ein Roller.
Kurzer Lifehack, macht es nicht Sinn, dann irgendwie auch die, gerade an die junge Bevölkerung, die vielleicht noch keinen Führerschein hat, diesen Weg zu gehen? Also
das Medium,
frag für einen Freund.
Das Medium, Marcel, du hast es natürlich mal wieder mit dem Nagel auf den Kopf getroffen, hat ein Rechenbeispiel gemacht, ja? So könnte etwa ein Pizzabäcker einen Boten einstellen vom Amt, könnte dieser bis zu 8.000 Euro für Auto und Führerschein erhalten. Dann können sie sich das Geld teilen und nach 6 Monaten das Arbeitsverhältnis dann einfach auch beenden.
Ja, ist gut. Ist gut. Das ist wieder ein schönes Beispiel für gut gemeint und schlecht gemacht, ne?
Hilfe. Also, okay. Deswegen für mich kein Kauf, das Arbeitsamt in Dortmund.
Du meinst, es ist nicht buy and hold, ja?
Nein, nicht buy and hold. Ich würde
sogar shorten. Wo da so viel Geld vom Himmel fällt.
Ich würde sogar shorten.
Na ja, gut. Okay. Na gut,
jetzt
haben wir das
mal überlegt. Ja, also das Geld, also sorry, das kommt ja von uns Steuerzahlern.
Ja, naja, du.
Und jetzt fangen wir schon mit Sachgeschenken an, um Leute zu motivieren, morgens zur Arbeit zu fahren.
Ja, gut wäre, wenn da noch jemand fahren würde, aber ich bin ja auch nicht weit.
Du kriegst dann bald noch 5.000 Euro Uber-Guthaben.
Uber-Guthaben, genau. Da würde ich dann fahren, also das Pizza-Auto fahren. Praktisch. Ja. Kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Philipp, ich möchte mit dir kurz noch eine Zeitreise gehen, und zwar 5 Jahre zurück, und gestern zum 18. Juni war es soweit. Gedenken an den 18.06. Und Philipp, du wirst dich sicherlich noch an den Tag erinnern, so wie ich es nach wie vor tue. Und
ich stand
deswegen
in Bielefeld an der Tankstelle und hatte gerade meinen Rüssel reingehalten.
Ja, ja, hast du nun davon. Und jetzt ist es eben 5 Jahre her, dass Wirecard 1,9 Milliarden Euro fehlten und der ganze Betrug da aufgeflogen ist. Ich finde es unvergessen und ich bin glücklich darüber, dass es noch nicht abgeschlossen ist. Also auch rein aus der juristischen Seite heraus, dass da vielleicht noch irgendwie was passiert. Ich wollte daran gedenken, weil ich wirklich, also es gibt ja wenige Momente, wo man sich noch haargenau erinnert, wie der Tag so war, ne? Wo man alles noch weiß. Und das ist einer davon. Und ja, insofern 5 Jahre,
bitte auch
so schnell geht's
rum. Anzünden.
Ja, ja, an Gedenken an die Opfer von Wirecard. Naja, gut, dass da keiner umgekommen ist. Wie dem auch sei, wer da sich näher reinlesen möchte oder reinhören möchte, habe ich die Podcast-Empfehlung 1,9 Milliarden Lügen von der Süddeutschen Zeitung. Ich denke, das kann man mal so mitmachen, weil es ist wirklich stark aufbereitet und man kann da einfach mal ein bisschen, ich sag mal, wenn man es eh so teuer bezahlt hat, ne, wenn man vielleicht dabei war und sich einfach interessiert für Kriminalfälle, Wirtschaftskrimis, dann ist das sicherlich eine sehr gute Anlaufstelle, um da nochmal reinzuhören.
Also sobald das auch draußen ist und ich die Push-Up-Nachricht kriege, gehe ich in mein Kämmerchen und
heule leise.
Ja, Nein, also wirklich wunderbar. Ich möchte auch hier an dieser Stelle noch eine kurze Serie empfehlen. Habe ich schon mal gemacht vom ZDF. Cum-Ex findet man in der Mediathek. Marcel, hast du sie jetzt endlich mal geschaut?
Ja, ich komme zu nichts, was das betrifft. Ja, ich bin ganz,
Hausaufgabe
ja, auch gut.
Für nächste Woche.
Schaffe ich nicht. Für nächstes Jahr hätte ich vielleicht noch gesagt, okay.
Okay, nee, lohnt sich wirklich. Es sind nur 8 Folgen, aber muah, Bella. Wirklich.
Fang dann gleich an.
Also, sehr gut. Kommen wir zu dem Schönsten, was es gibt auf der Welt für den deutschen Marcel. Und das ist natürlich ein kleines Grillerchen zu machen. Und deswegen möchte ich mich erstmal bedanken. Der liebe Thomas hat uns sein Depot eingesendet und ist auch noch gar nicht so lange mit dabei. Nichtsdestotrotz, ich habe mir seine Sprachnachrichten angeschaut. Also wer mal Bock hat, dabei zu sein, schreibt uns, kommt in die WhatsApp-Gruppe und dann seid ihr auch mit etwas Glück bald mit dabei. Er ist 34, Marcel, kommt aus Lüneburg und arbeitet am Hafen. Und hat ungefähr zwischen 3.500 und 4.000 Euro netto. Und er hat ein sehr großes Depot, so wie man jetzt hier sieht. Und hat auch viele kleine einzelne Positionen. Und das liegt daran, Marcel, er weiß nicht so recht oder man hat das Gefühl, er rennt immer so von einem ins nächste, anstatt mal sich auf eine Position groß zu konzentrieren, dass man die erstmal groß machen kann. Ich würde jetzt tatsächlich nicht gerne alle Positionen mit dir durchgehen, weil wir haben hier halt auch Positionen wie eine Amphenol mit 54.
Okay Leute, kurzer Real Talk. Ich habe meinen Stromanbieter gewechselt und zwar zu unserem heutigen Werbepartner O-Strom. Und das war ehrlich gesagt eine der einfachsten und sinnvollsten Entscheidungen seit langem. O-Strom ist ein Berliner Startup, das den Energiemarkt gerade mal so richtig durchrüttelt. 100% digital, 100% erneuerbar und das Ganze ohne Papierkram oder Knebelverträge. Das Spannende ist der Simply Dynamic Tarif. Das heißt, der Strompreis ändert sich stündlich an der Börse, so wie wir es natürlich kennen, je nachdem, wie teuer er am Markt gerade ist. Klingt erstmal wild, aber als Börsianer finden wir das natürlich mega smart, vor allem mit einem Smart Meter. Du siehst nämlich genau in der App, wann der Strom am günstigsten ist, zum Beispiel nachts oder wenn viel Wind weht. Und dann kannst du gezielt günstiger Strom verbrauchen. Das Ergebnis, du kannst bis zu 35% sparen. Und keine Sorge, vor Preissprüngen bist du mit dem O-Strom Price Cap abgesichert, also kein böses Erwachen. Ich bin selbst Kunde, ich nutze es und mit dem Code AKTIENBUDDY oder über den Link in den Shownotes bekommst du bis zu 100 Euro Wallet-Guthaben geschenkt. Das kannst du direkt auf deine Stromrechnung anrechnen lassen oder im O-Strom-Store ausgeben. Also, draufklicken, anmelden und sparen. Den Link gibt es in den Shownotes und dabei machst du sogar noch etwas Gutes für die Umwelt.
50 Euro oder auch eine Security Networks mit 83 Euro, die werden das Depot im Moment jetzt noch nicht drücken. Gehen wir mal die großen Positionen durch, ja. Und hier ist er bei Rheinmetall, ist mit einer seiner größten Positionen, die allergrößte, die er hat, und da bin ich auch immer froh, wenn die Leute uns das komplett auch zeigen, ist Nvidia. Jetzt könnte man natürlich.
Nein, da gibt es noch eine größere. Der MSCI World ist noch größer.
Ach so, ja, das ist natürlich Halleluja.
Der Core.
Perfekt.
Wichtiger Punkt, ja.
Ganz wichtig. Dann kommt Nvidia und da könnte man jetzt sagen, boah, die ist vielleicht da reingewachsen, aber das ist sie nicht. Ja, also die Position ist gerade mal ungefähr 5% im Plus. Ja, und dann kommt Rheinmetall. Rheinmetall ist auch eine 1683 Euro Position und da ist er 371 Euro, nicht Prozent im Plus. Marcel, machen wir mal noch ein bisschen weiter, oder? Bevor wir dann grundsätzlich so über das Depot sprechen.
Ja, gerne. Also klar, es sind natürlich auch Werte wie Alphabet, die da mit dabei sind, die ich ja immer wieder nur auch nahelegen kann. Sicherlich spannend auch die sich im mittleren Bereich befindlichen Unternehmen wie eine TSMC oder auch eine SAP, die ja auch nie wirklich ein großer Fehler ist, wo man auch einfach weiter natürlich die Position aufbauen kann.
Genau. Schauen wir uns noch eine Rocket Lab da an, aber das sind auch halt Positionsgrößen 146 Euro. Eine Technotrans 237 Euro Positionskurse. Sentinel One 360, Visa 323, Nike mit 280, eine Tencent mit 270, also dass wir gleich wissen, worüber wir sprechen und die alle, die zuhören, oder auch eine Mercedes mit 260. Willst du mal noch die rechte Seite noch ein bisschen kurz vorstellen?
Ja, also bei ähnlichen Größen, ich meine, es ist ja auch normal, dass man im Aufbau jetzt auch nicht von heute auf morgen da wahnsinnig ranklotzen, deswegen, wenn man hier noch gar nicht so lange dabei ist, und wenn man die Sparpläne mal anschaut, sind ja auch ordentliche Beträge. Und dann macht es natürlich auch total Sinn, da immer wieder weiter aufzustocken bei Gelegenheiten. Und das ist doch generell erstmal sehr positiv. Volkswagen ist mir natürlich mit dabei in dem Falle. Da würde ich vielleicht jetzt eher ein Fragezeichen dahinter machen. Aber auch Constellation Energy, BYD ist mit dabei, Meta Platforms und ja auch Adidas, Philipp, Amazon. Also die großen Platzhirsche, auch die bekannten Namen sind natürlich hier mit on board.
Genau, du sagst es jetzt gerade schon, Sparpläne im Wert von 523 Euro pro Monat. Also das ist schon jetzt keine kleine Nummer.
Das ist super.
Und Marcel, jetzt haben wir eigentlich schon mal das Depot umrundet. Jetzt würde ich dich gerne fragen, jetzt bist du am Anfang deiner Karriere und wie würdest du das persönlich jetzt bewerten? Du bist am Anfang der Karriere, hast aber jetzt schon die Erfahrung, die du als Marcel hast, und was würdest du jetzt für Schlüsse ziehen für dein Depot? Oder wenn man dir dieses Depot jetzt hinlegen würde und würde sagen, lieber Marcel, hier, mach was draus.
Ja, dann würde ich sagen, es ist schon viel draus gemacht worden. Ist nicht schlecht, da muss man gar nicht so wahnsinnig viel machen, weil vor allem erstmal der MSCI World hier natürlich hervorsticht mit der großen Position, die einfach wichtig ist, ja, dass man da wirklich direkt breit gestreut auch hat, einen gewissen Betrag, der einfach auch eine gewisse Stabilität dann auch fürs Gesamtdepot natürlich hervorruft. So, jetzt muss man natürlich sagen, klar, Stand jetzt sind natürlich ein paar kleine Positionen dabei, wo man sagt, okay, die sehen jetzt im Moment nicht gut, also nicht wahnsinnig wichtig aus fürs Depot, die dann eher ein bisschen unnötig groß macht das ganze Thema, aber man darf nicht vergessen, wenn man hier die Sparpläne natürlich weiterlaufen lässt oder auch wieder anfeuert bei Gelegenheit, dann werden diese Positionen ja auch größer, deswegen macht es generell Sinn, auch finde ich in der Anzahl. Natürlich kann man hier und da optimieren und da wäre ich zum Beispiel jetzt derjenige, der jetzt eher so eine, ja ich sag mal auch eine Xiaomi-Aktie sicherlich in Frage stellen würde im Depot. Ich würde mir auch Unternehmen, ja, selbst eine Exasol würde ich mir jetzt nicht unbedingt ins Depot, wenn ich jetzt nichts Besseres dazu weiß. Ne? Also vielleicht hat er da ja auch einen gewissen sich da reingearbeitet, dann weiß er oder ist ihm das sicherer, dann passt das auch. Volkswagen würde ich direkt natürlich, also auch mit dem kleinen Verlust da auch mit rausnehmen. Sehe ich wenig, am Ende könnte man vielleicht sagen, eine Trading-Chance. Genau, was würde ich noch machen? BYD würde ich auch in Frage stellen und ja, und dann halt so ein paar kleine Spielereien, wo man sagt so, okay, ob die jetzt auch gekauft wurden aufgrund dessen, dass man vielleicht hinterhergelaufen ist, weil man das eben irgendwo gelesen hat, oder ob man wirklich langfristig überzeugt ist, da würde ich dann vielleicht die langfristigen Positionen als erstes weiter besparen, dass ich da tatsächlich dieses Rückgrat weiter im Depot aufbauen würde.
Genau. Ich würde mal anknüpfen. Ich persönlich finde es also erstmal mega, dass hier wirklich der Core MSCI World erstmal die größte Position ist. Das ist wunderbar und ich würde jetzt anfangen, tatsächlich die Sparpläne, die wahrscheinlich auch hier gerade sehr breit gestreut in geringen Summen, so wie ich auch gesehen habe, also teilweise 25 Euro pro Monat, die würde ich erstmal alle aussetzen und würde weiterhin 100 Euro im Monat, er ist Anfang 30, einfach in den MSCI World laufen lassen. Und diese 400 Euro, die jetzt noch übrig sind, oder man nimmt dann 123 Euro in den MSCI World, diese 400 Euro, die jetzt übrig sind, würde ich tatsächlich nehmen, Marcel, um auch hier jetzt, es sind ja alles Positionen, von denen er überzeugt ist, um jetzt auch hier mal mit vollen Händen nachzukaufen. Warum? Ein 25 Euro Sparplan im Monat ist natürlich schön. Man kommt schnell breit in die Märkte rein. Man hat eine große Auswahl. Aber das sind trotzdem nur 300 Euro im Jahr. Ja? Und wenn diese 300 Euro dann vielleicht 10% Rendite machen, dann sind wir bei 330 Euro. Und deswegen, ich würde nichts verkaufen. Ich würde jetzt aber anfangen, Beispiel, zu sagen, ich nehme jetzt mal 400. Wir haben zum Beispiel vorhin über Oracle gesprochen. Und dann würde ich einfach nochmal 400 nehmen und da reinsetzen. um einfach auch die Position jetzt mal groß zu machen, um von so einem Lauf, von so einem Momentum auch zu profitieren. Weil ich glaube, das wird einfach schwierig mit 25 Euro pro Monat. Man hat jetzt schon bei Unternehmen, die man toll findet, einen Fuß in der Tür, kann vielleicht auch hier mal sagen, ich kaufe mal die nach, wenn ich überzeugt bin, die schlecht gelaufen sind den Monat etc. Aber ich würde jetzt eher nicht mehr mit der Schrotflinte, sondern, so hart es ist, mit Kanonen jetzt mal auf die kleinen Spatzen hier schießen. Ja? Um einfach mal zu sagen, jetzt hau ich mir mal hier eine größere Position rein. Ja? Also ich hoffe, ja, es ist verständlich, was ich meine damit.
Ja, ich würde auch gleich noch was ergänzen dazu. Ich glaube, ich würde es auch jetzt nicht größer machen, auch wenn ich die nächste gute Story irgendwo höre oder ein nächstes cooles Unternehmen irgendwo hole. Ich würde es tatsächlich erstmal, also ich hätte richtig Spaß dran, hier dynamisch die Sparpläne anzupassen. Also keine Ahnung, wirklich da jeden Monat mal drüber zu schauen, okay, wo ist gerade eher eine Chance und dann wirklich die etwas, also immer alle, die jetzt nicht bedeutend groß sind im Depot, anschauen, wo ist denn eine gute Möglichkeit und dann da vielleicht wirklich so aus den Sparplänen da wirklich ein paar Beträge zu erhöhen, dafür halt weniger gleichzeitig zu besparen und dann eher gezielt nachzukaufen, wo es gerade tief steht. Ne? Also, dass vielleicht jetzt ein Oracle gerade hochgelaufen ist, vielleicht mal kurz warten. Muss jetzt nicht heute gleich so viel sein, aber vielleicht eine Visa ist jetzt runtergekommen ein Stück, vielleicht kann man da den dynamisch anpassen für den nächsten Monat, dann wieder neu bewerten, wenn man sich das die Aufwand machen möchte. Also, so würde ich es machen. Ist vielleicht auch eine Hilfe dahinter.
Genau. Also auf jeden Fall dabei bleiben. Wir persönlich, und das ist bekannt, wir mögen nicht Aktien wie eine Volkswagen. Also ich habe ja gerade als Mietwagen VW Touareg und wenn ich da die Rückfahrkamera sehe, denke ich immer draußen ist ein Schneesturm. Das ist ja unfassbar für so ein teures Auto.
Muss man sauber machen hinten.
Richtig, genau. Mache ich immer schön hier mit dem Finger. Nein, also ich finde das gut. Ich finde das gut und er hat bei vielen Position jetzt einen Fuß in der Tür und jetzt wird es mal Zeit, mal für einen Monat da durchzugehen. Das ist so der Punkt und deswegen würde ich ihm hier auch als Investment-Idee nichts mehr mitgeben, weil hier sind so viele Ideen schon auf dem Tableau und da würde ich jetzt erstmal anfangen, die Sachen groß zu machen.
Genau, und FOMO muss er gar nicht haben, weil er ist ja mit dem MSCI World zumindest bei den meisten Themen mit dabei. Insofern sollte man das immer wieder vor Augen führen. Ach ja, stimmt, da ist nicht so schlimm, wenn ich die Chance jetzt verpasse oder diese Unternehmen jetzt nicht im Depot habe, nicht hinterherlaufen. Das macht nicht immer Sinn.
Also lieber Thomas, danke, dass du hier mitgemacht hast und cool, sich auch so am Anfang hier mal mit reinzutrauen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das Motto weiter so, aber jetzt mal nicht die Schrotflinte, sondern jetzt vielleicht, oder hier so ein Sniper werden. Ja, so ein Schnäppchenjäger. Sowas. Gut,
ja, Marcel. Warum nicht? Schauen wir uns nochmal die Beta-Aktien an.
Schauen wir uns
ist mal da die was
Beta-Aktien passiert? An. Arthur J. Gallagher immer noch auf der 1, Walter Kluwers, Costco. Und eigentlich hat sich hier nicht wirklich was verändert.
Nee.
Muss ich jetzt mal so sagen.
Weiterhin die stabilen Werte und vielleicht Wolters Kluwer ist vielleicht eine gute Chance, weil die nochmal ein Stück weit runtergekommen sind. Könnte man es vielleicht nochmal anschauen, wenn man da Interesse gezeigt haben
auf
sollte.
Auf unserer Watchlist ist Procter & Gamble gerade mit der roten Laterne. Finde ich eigentlich spannend.
Ja, kann ich nur beipflichten. Also kann man auf jeden Fall werde ich zum Beispiel meinen Sparplan dynamisieren, einfach ein bisschen erhöhen, weil er jetzt natürlich runtergekommen ist. Das heißt, man kriegt wieder günstiger die Aktien und das möchte ich dann auch nicht verpassen. Ne?
Insofern
bleibt auch das eine schöne Chance.
Das ist auch wirklich eine mega Geschichte. Ja, also wirklich. Das möchte ich hier mal einfach mal so sagen. Ja. Also
ja.
Bei 156 Dollar, wir sind hier fast dabei. Und das Jahreshoch ist ja nur noch 14% entfernt, liebe Leute. Und das ist ja dann eigentlich auch wunderbar, weil das dann ja eigentlich auch zeigt, ja, dass hier richtig Musik auch drin sein kann, weil hier ist ja nicht mehr viel Gap nach unten oder auch nach oben. Also das müsste doch charttechnisch, Marcel, komm, wir machen die X-Station nochmal auf, das interessiert mich doch jetzt, müsste das doch eigentlich langsam eine richtig coole, spannende Nummer hier werden, oder?
Ja, schön. Da bist du doch schon voll drin im charttechnischen Thema und du siehst es ja auch bei 157.
Ich suche meine Espresso-Tasse mit Henkel.
Ja, nein, die gibt es hier natürlich nicht, aber es gibt eine schöne Seitwärtsbewegung und da ist die unterste Kante ja auch gerade wieder getroffen worden. Also um die 157 herum hat sich ja die Aktie immer wieder stabilisiert und konnte dann durch mehr Käufer, die in den Markt gekommen sind, wieder nach oben laufen. Also da hat sich es in der Vergangenheit immer gelohnt, auch zuzugreifen. Und deswegen mache ich das auch selber, weil das tatsächlich eine sehr gute Gelegenheit ist.
Also
Bei
wer Bock
natürlich
hat.
trotzdem einem sehr stabilen Unternehmen, ne? Was man bei Procter & Gamble natürlich immer hervorheben muss, wiederkehrende Umsätze, weil man eben die Produkte immer wieder auch die Zubehörsachen benötigt. Ja, wie gesagt, Windel bis hin natürlich auch zu ja, Rasierern und dessen Scherköpfe und was da alles dazugehört. Also sollte man nicht unterschätzen.
Ja, also wer Bock hat oder schon immer Procter und Gamble haben wollte, der
Wenn
sollte
nicht
nicht
jetzt, wann dann,
warten.
ne?
Der sollte nicht warten, bis wir hier schon wieder bei 180 sind.
Genau, dann ist es zu spät. Und hier sieht man halt wirklich ganz deutlich im Chart auch, dass dann immer wieder genau diese Stelle zugekauft werden oder wurde auch vom Markt seitens erkannt wurde.
Und
Ne?
wer jetzt so überzeugt ist, der
Das
zahlt einfach das 17-fache vom EBITDA und dann gehört ihm der ganze Laden.
Bums.
Kommen wir zur Investment-Idee der Woche. Und Marcel, wir haben sie uns beide vorhin angeschaut und Organon. Organon? Würde ich sie benennen? Sie sind
Genau,
eine
ist kein
Abspaltung von
Gewürz.
Merck, ja, und nicht Oregano, ganz wichtig. Und sie sind eine Abspaltung von Merck, der amerikanischen gewesen, im Jahr 2021. Ich glaube sogar, dass wir darüber berichtet haben. Ich kann mich so dunkel erinnern. Und jetzt
Kann
bin ich
sein.
durch Zufall auf diese Aktie einfach gestoßen. Und was sehe ich in meinen Augen da? Ein KGV von 2,5 bei einem Unternehmen, wo die Analysten davon ausgehen, ja, dass man trotzdem beim Gewinn und beim Umsatz nur mit 1% wächst, okay, aber beim Gewinn trotzdem bis zu 5% erreichen kann, 2026. Und an der Börse wird ja eigentlich die Zukunft gehandelt und irgendwie sieht der Markt ja etwas ganz anderes, was die Börsen sehen, muss man so sagen. Aber bei einem KGV von 2,5, sie haben positive Cashflows, ja, sie haben eine starke Verschuldung. Also sie haben mehr Schulden als gerade Marktkapitalisierung. Sie haben aber auch 6 Milliarden Umsatz bei 2,5 Milliarden Marktkapitalisierung.
Und
Sie
auch ein
haben
Cashflow, der positiv ist, ne? Hast du gesagt.
einen positiven Cashflow von über 700 Millionen. Sie wollen jetzt Schulden reduzieren
Und können das auch. Vielleicht nicht
und
hier
können
vom.
es auch, ja. Ich bin drauf und dran, selber hier zu spekulieren. Weil ich glaube, die Downside ist, also, aber gut. Da muss man natürlich auch wieder sagen, die Downside, wer hier überzeugt war schon bei einem KGV von 10, der wird jetzt sagen, Alter, Philipp, was laberst du? Ja, und auch bei einem KGV von 5 hätte man jetzt schon wieder 50% verloren. Aber
Aua, das tut
nichtsdestotrotz,
weh.
ich sag mal so, ich mach's raus, ich mache ein Buy and Hold. Wirklich. Das
Ja, also
geht gar nicht anders. Also.
ja, irgendwie, also das ist für mich, ich müsste jetzt auch Buy and Hold sagen, aber ich glaube, hier gibt es eine Red Flag. Und lieber Philipp, diese Red Flag kenne ich jetzt nicht, die sehe ich nicht, die finde ich nicht.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, nein, nicht kaufen. Und ja, Sell ist vielleicht auch blöd auf dem Moment,
Du
aber
könntest mir doch
verkaufen.
eine Aktie vielleicht zum Geburtstag schenken.
Bist du ein bisschen übergriffig heute, ne?
Ich will dich ja nur kitzeln und ich will, dass alle
Ja,
nächste
ja.
Woche dem Philipp
An dich
gratulieren.
denken. Ja.
Ja.
Die werden alle an dich denken. Davon gehe ich aus, lieber Philipp. Ja, also für mich ist es ein Nichtkauf. Ich würde sagen, wer investiert ist, sollte natürlich halten, weil, wie gesagt, wenn es einmal schon so gefallen ist, warum sollte es dann nicht weiter gehen? Ja, kein Kauf selber. Und damit
Wir
bin ich
sehen
gespannt,
uns.
ob du
Wir
recht
sehen
hast.
uns bei $100. Sie waren
Genau,
mal bei
da bin ich
80, ne?
gespannt.
Sie waren mal bei 80.
Genau. Bin ich gespannt, ob sie es schaffen. Wir müssten ja zum Multibäcker werden, wenn sie da hier KGVs von 20 hochgehen sollten.
Ja, wäre Wahnsinn, ne?
Wäre
Also,
nicht schlecht.
da wären wir, also unfassbar. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ach, deine Investmentidee haben wir ja auch schon diese Woche.
Ja, beziehungsweise auch Wolters Kluwer, ne, wenn man vielleicht da noch ganz spontan
Also
hinzufügen
möchtest
würde
du noch
wollen.
Walter Kluwers noch mit
Ich
reinnehmen?
möchte gerne Wolters Kluwer noch dazu machen, auch wenn ich die, glaube ich, schon mal als Investment-Idee vor nicht ganz so langer Zeit hatte.
Warte, wir schauen. Nö.
Denke ich zumindest nicht. Na dann.
Nein.
Genau, das ist übrigens die Folge 292, lieber Philipp, falls Sie die Statistik da noch anpassen, das vielleicht nochmal so, weil du gerade die nächste Folge schon vorweggenommen
ja, hast. Ja, ich bin schon an der Börse, wo die Zukunft
war. Du bist schon wieder die Zukunft, ja genau. Wolters Kluwer.
Ach, da ist es, komm mal auf hier. Es ist spät, meine Damen und Herren. Und Marcel, ich freue mich, nächste Woche sehen wir uns bestimmt, ganz bestimmt wieder live in Full HD und 4D mit allem drum und dran, was dazugehört. Ja. Ich freue mich. Haben wir noch irgendwas? Wir müssen deinen Ten-Bagger, den tragen wir auch nochmal ein. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz,
dann alles,
wie es dem hier auch mitmachen geht. Und na, ich will mal kurz gucken, wie es denn gelaufen ist.
Achso, wie ist die Ten-Bagger? Ja, klar.
Die 10X der Woche. Und du sagtest ja 292, richtig?
Genau, hinscharf.
Hinscharf.
Das ist diese Woche.
Health. Oh, Evotech habe ich damals gar nicht eingetragen. Siehst du?
Das kriegen wir aber auch noch raus.
Das kriegen wir auch noch raus. Aber hier, Seotronics. Unfassbar. Ja. 105%. 104% Landbridge. 114% American Healthcare REIT. Also, man hätte hier schon 20% Rendite eingefahren. Wenn man
jedes Mal, wer hier der erste Ten-Bagger wird.
Ja, wir werden es erleben. Wir werden es erleben.
Ja, hoffentlich.
Jetzt würde ich sagen, Marcel, machen wir den Deckel drauf. Und bedanken uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und natürlich werden wir versuchen, irgendwo einen Bullenmarkt. Ach, jetzt kommen wir auf. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei euren beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.